Wir haben endlich mal wieder Geschichten aus dem Goldmanngarten.
Also immer dann, wenn die neu gemeldeten Arbeitslosenzahlen so hoch waren, dann gab es immer eine Rezession.
Also es gibt zwei Themen, über die man in Deutschland nicht sprechen sollte. Das ist Bargeld und GEZ. Und deswegen hat er dieses Feature eingeführt, dass du zukünftig über Twitter traden kannst. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge Marktgeflüster Nummer 37. Und heute möchte ich ganz herzlich unsere Hörerinnen in diesem Podcast begrüßen, denn im letzten Instagram-Stream, in dem du auch da warst, Holger, habe ich gesagt, ja, dass wir überwiegend eine männliche Community hier auf dem Stream beziehungsweise auf dem Podcast haben. Und es gab einige Frauen, die hier dann sich revoltiert haben, gesagt haben, hey, ich bin ein großer Fan vom Marktgeflüster-Podcast und deswegen habe ich versprochen, dass ich unsere weiblichen Zuhörerinnen nochmal explizit begrüßen werde das nächste Mal. Und hoffe, dass ihr uns im Freundeskreis gut weiterempfehlt. Und genau, mit diesem Grußwort, hallo Holger.
Servus Thomas und ich hoffe, alle Leute, die zuhören, haben deinen Gang nach Canossa quasi akzeptiert. Aber haben wir eigentlich geschlechtsspezifische Statistiken in unseren Podcast-Statistiken?
Ja, haben wir. Du erwischst mich da ein bisschen auf dem kalten Fuß. Die kann ich nachher mal raussuchen, wenn du magst. Man muss sich da erstmal auf Spotify einloggen und dort gibt's die.
Ah, klasse, okay.
Aber kann ich nachher mal nachliefern.
Ich habe meinen Spotify-Account vor 100 Millionen Jahren gemacht. Ich wusste gar nicht, dass ich da das irgendwo selektieren kann. Aber interessant, sehr interessant.
Es gibt da auch einen gewissen Graubereich, also von nicht identifiziert. Also genau, kann auch, ich weiß nicht, vielleicht machen sie es, ich weiß nicht, auf welcher Basis. Mein Spotify-Account ist auch uralt, ja.
Ja.
Vielleicht ist das nur auf Basis von neuen Registrierten, das kann ich dir leider nicht sagen.
Ich habe auch was für als Eingang, eigentlich sogar zwei Sachen. Eine wichtige Sache zunächst aus der Community.
Ja.
Es gab nämlich eine Anfrage und der Mensch, der uns gefragt hat, hat nicht so ganz gesagt oder sagen wollen, warum, aber meinte, dass es sehr interessant ist und wir sollen unbedingt mal drüber sprechen. Deswegen frage ich dich jetzt einfach mal direkt, halt dich fest,
ich bin
sehr persönliche Frage. Ich weiß auch nicht, ob du darauf antworten möchtest.
Geht mal wieder nicht um meine Religion hoffentlich, ja.
Ausnahmsweise geht es mal nicht um deine Religion, aber um was sehr, sehr Ähnliches zum Thema Religion. Thomas, wie viel Kaffee trinkst du am Tag?
Kommt drauf an, aber ich würde mal sagen, zwei morgens in der Regel, dann nochmal einen nachmittags und in der Regel so gegen 16 Uhr nochmal. Das heißt, irgendwas zwischen 3 und 4.
Und was
Liter.
Also ganz normale Filterkaffeetassen?
Ja, dreiviertel voll, würde ich sagen.
Okay.
Halb voll.
Interessant, muss ich mal mit meinen italienischen Freunden besprechen. Bei mir wurde irgendwann mal von einem italienischen Freund erklärt, du darfst niemals das Wort Kaffee und Filter in einem selben Satz sagen, wenn es nicht durch ein Nie oder Never getrennt wird.
Ah, Never Filter Coffee?
Ja.
Wir haben so eine Kaffeemaschine auf der Arbeit, also wo du drauf drückst und da werden die Bohnen gemahlen und dann, in den Genuss wirst du natürlich auch kommen, wenn du uns hier zu Besuch, dann werde ich dir einen frischen Nicht-Filter-Kaffee servieren.
Da blicke ich mit sehr viel Freude dann dementsprechend entgegen. Ja, bei mir ist es ähnlich. Ich trinke meistens morgens ich mache immer doppelte Espresso und dann drücke ich nochmal drauf und kommt nochmal einer raus. Also morgens eine,
also zwei doppelte Espresso.
Ja, genau. So könnte man es auch formulieren. Morgens einen, mittags einen und abends einen. Aber halt eigentlich immer einen Vierfachen dann, glaube ich.
Okay. Morgens, mittags, abends. Okay, das ist stark. Und wie hältst du dann bis 4 Uhr nachts durch? Oder ist abends bei dir 22 Uhr?
Abends ist 22 Uhr. Das ist die Begründung dann, warum es bis 4 Uhr nachts. Aber ich könnte tatsächlich auch so ins Bett gehen. Also als ich noch zu normalen Zeiten geschlafen habe, habe ich auch immer nach dem Abendessen noch einen doppelten Espresso getrunken.
Die Frage finde ich immer absurd im Restaurant. Wenn dann nochmal der Kellner kommt, noch ein Dessert? Ja, gerne. Ein Kaffee dazu? Nein. Also wer trinkt Kaffee? Aber es gibt tatsächlich Leute, die trinken dann nochmal schön so ein Espresso abends vorm ins Bett gehen. Also digestiv kann ich verstehen, auch wenn ich nicht genau weiß, wie sehr das wirklich zum Verdauen anregt. Aber Kaffee, ja. Also ich bin da sehr empfindlich drauf. Deswegen funktioniert das auch bei mir so gut. Also ist vielleicht nur eine psychologische Sache, aber ja, keine Ahnung.
So, und bevor es mit der heutigen Folge weitergeht, noch ein kurzer Werbeeinspieler. Ich selbst bin besonders froh, dass wir den Neo-Broker JustTrade als Partner für unseren Podcast gewinnen konnten. Denn ich nutze JustTrade tatsächlich schon seit einer sehr, sehr langen Zeit. Der Grund dafür ist, dass anders als bei den traditionellen, wenn man so weit schon gehen kann und von traditionellen Neo-Brokern sprechen darf, dass anders als bei den traditionellen Neo-Brokern bei JustTrade drei verschiedene Handelsplätze zur Verfügung stehen. Nämlich LS Exchange, Quotrix als auch TradeGate. Will heißen, wenn ich ein Wertpapier handeln möchte und dieses Wertpapier auch auf allen drei Handelsplätzen existiert, bekomme ich entsprechend drei Preise angezeigt und kann mich dann für den für mich am günstigsten oder attraktivsten entscheiden. Hinzu kommt natürlich die bei Neobrokern traditionelle 0 Euro Orderprovision pro Trade, zuzüglich selbstverständlich den marktüblichen Spreads, die zahlt ihr aber natürlich auch bei einem klassischen Broker. Und diese Woche gibt es auch noch eine kleine Ergänzung, nämlich wird der Börsentag in München nächsten Samstag am 22. April stattfinden. Dort werden sowohl JustTrade als auch ich anwesend sein und ich werde zusammen mit JustTrade um 10.50 Uhr einen Vortrag zu meinem Lieblingsthema, nämlich Investieren in Hedgefonds, machen. Wenn ihr auf dem Börsentag seid oder in der Nähe seid, kommt doch einfach vorbei und sprecht mich als auch JustTrade gerne an. Falls euch JustTrade interessiert, dann guckt gerne mal den Link in den Shownotes an. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß bei der heutigen Folge.
Werbung Ende.
Ich habe ja mit diesem Intervallfasten angefangen. Ich mache das nicht mehr so krass konsequent, aber da habe ich, glaube ich, meinen Kaffeekonsum stark gesteigert, weil du hast dann irgendwie Hunger oder hast dann irgendwie so das Gefühl, irgendwas zu dir nehmen zu müssen und dann Kaffee darfst du ja trinken, Kaffee und Tee, ungesüßt und so weiter, aber genau, und ich glaube, das ist manchmal so ein bisschen Nahrungsersatz für mich. Also nicht Nahrungsersatz, aber Nahrungsverspätungstaktik. Das ist so mein persönlicher Hack.
Ich muss, glaube ich, erstmal googeln, was das ist. Magst du das vielleicht
noch kurz erklären?
Weißt du nicht? Ich weiß wirklich nicht.
Ah, okay, krass. Ja, das ist momentan übelst im Trend. Da gibt es auch eigene Apps dazu. Fastly oder wie das heißt. Denjenigen, die Lovoo gegründet haben. Also sind von Dating.
Fastly ist doch nicht, hat doch nichts mit Fasten zu tun. Das ist doch hier eine Cloud-App.
Weiß ich gar nicht mehr. Warte mal, muss mal gucken. Naja, jedenfalls ist das von den Gründern, der genaue Name, nagel mich da jetzt bitte nicht drauf fest, ist von den Lovoo-Gründern, die ja so eine Dating-App quasi haben.
Ah ja.
Ach Gott, du bist ja gar nicht auf dem
Laufenden. Das ist so eine Dating-App. Gar nicht aktuell.
So ein ziemlicher Tinder-Konkurrent gewesen. Ich glaube, leicht auch vor Tinder. Naja, egal. Jedenfalls haben die jetzt, vorher haben sie Dating gemacht, jetzt machen sie Fasten. Also kennen sich im App-Bereich zumindest gut aus. Aber darum geht es auch beim Intervallfasten nicht um die Apps, sondern es geht halt darum, dass du deine Nicht-Essensperiode so lang wie möglich ziehst. Also, dass du möglichst früh abends isst und dann lange, also über die Nacht hinweg isst du eh nichts und dann nichts frühstückst und dann erst so gegen 12, 13 Uhr oder so. Also in der Regel ist es so, ist die Aufteilung 16:8, also 8 Stunden lang, wo du quasi isst, also mittags isst du und dann abends nochmal und dann hast du 16 Stunden Fastenzeit. Und das ist eigentlich super gesund. Also gibt es viel Forschung dazu, die gezeigt hat, dass das deine Langlebigkeit erhöht, dass sich verschiedene Metriken verbessern. Und ich bin dann tatsächlich auch konzentrierter. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber nach dem Essen hast du dieses bekannte Suppentief. Und das hasse ich ja wie nix, aber irgendwann muss man halt essen. Und morgens bin ich super konzentriert, wenn ich nichts gegessen habe, außer einen Kaffee zu mir genommen habe. Genau, so ein bisschen Biohacking, aber gut, ich mache das auch nicht so konsequent und diese App hilft dir halt dabei, genau zu messen, wie lange du gefastet hast und so, und das ist dann natürlich so ein kleines Gamification und zieht sich dann so ein bisschen in die Länge. Aber muss mal gucken, musst du mal Bücher zulesen, wenn dich das interessiert, finde ich super, super spannend, ja.
Ich lese ja keine Bücher, aber ich kann ja mal nach Papern schauen, wobei
gibt's, also jede Menge,
ja. Ja, glaub ich dir, nur morgens nichts essen, weiß ich nicht, ob ich das körperlich überlebe. Also das Frühstück ist ja eigentlich die wichtigste Mahlzeit am Tag. Ansonsten, glaube ich, wird das für mich gemacht, weil ich empfinde Essen als Last und mag eigentlich auch gar nicht essen, sondern es ist einfach nervig. Ich schaufel auch immer ganz schnell, damit es so schnell wie möglich weg ist und immer wieder was Vernünftiges machen kann, wie Podcasts aufnehmen.
Ja, du kannst ja beim Podcast aufnehmen essen. Schmatze nächstes Mal rein.
okay, Stil, mach mal.
Nee, aber das ist wirklich spannende Sache, muss man googeln. Und in der Zwischenzeit habe ich auch unsere Podcast-Zahlen und ja, tatsächlich lag ich gar nicht so verkehrt, also dass wir wirklich ein sehr starkes männliches Überhang hier haben, nämlich 89% sind männlich.
Krass.
8% weiblich und die Differenz sind non-specific und non-binary.
Okay, ja.
Genau, von daher müssen wir unsere Frauen hier sehr, sehr gut behandeln, damit sie weiterhin diesen Podcast hören und auch viel rumerzählen. Und dann kriegen wir vielleicht die Quote auch mal ein bisschen höher, ein bisschen more equal. Aber das war bei Finanzlos auch so gewesen, dass wir am Anfang eine sehr, sehr hohe Männerquote hatten und die immer noch über 50% liegt, also weit über 50%, aber die über die Zeit langsam abschmilzt. Das heißt, kommt auch vor allem auf die Medien an, also auf dem Podcast sowieso, also auf dem Finanzlos Podcast. Liegt vielleicht auch daran, dass wir eine weibliche Host haben, also Jule. Aber es ist auch, glaube ich, ein Medium, was von Frauen mehr konsumiert wird als jetzt YouTube, weil YouTube an sich ja schon super männliche Plattform ist. Ne? Also wenn du dir alle YouTube-User anschaust, dann ist da auch schon ein männlicher Überhang.
Okay, das wusste ich gar nicht. Das ist ja interessant. Ich hatte immer den Eindruck, YouTube, also wenn ich es einfach mal vergleiche mit YouTube, Instagram, dass YouTube deutlich toxischer ist als Instagram. Ich weiß nicht, ob das damit dann am Ende zu tun hat, aber vor allem was Kommentare beispielsweise betrifft.
Ja, definitiv. Also YouTube, also Instagram finde ich auch so voll voll süß. Also da gibt es immer Herzen.
Ja, genau, das ist so Blumenwiese
und
alle haben sich lieb, genau. Und genau, Twitter und ist dafür irgendwie die
Schlachtfeld schlechthin. Diametral gegenüber steht Twitter und nicht weit davon entfernt Reddit. Und ich glaube noch über Twitter, aber das wird kaum einer kennen, ist 4chan.
Oh ja, natürlich kennt man das.
Also das ich kenne es. Ja, du schon, du natürlich, ja, da habe ich keinen Zweifel dran. 4chan
ist natürlich, das ist
die Hardcore-Variante von Reddit, ohne Filter.
Genau. Okay, wunderbar, dann haben wir das geklärt. Dann habe ich noch eine allerletzte Frage an dich, Thomas, weil du gerade die ganzen Medien angesprochen hast. Du hast moderne Medien angesprochen. Wie stehst denn du zu den traditionellen Medien? Also insbesondere, würdest du die Aussage unterschreiben, dass mit deinen Rundfunkgebühren vernünftige Dinge angestellt werden?
Du willst wirklich dafür sorgen, dass die Kommentar-Section unter unserem toxischen YouTube-Video explodiert, oder? Also es gibt zwei Themen, über die man in Deutschland nicht sprechen sollte. Das ist Bargeld und GEZ. Also Bargeldverbot und GEZ, das sind zwei Themen. Das Impfen weniger mittlerweile, das hatte mal so seine Hochphase, aber jetzt, aber GEZ und Bargeldverbot sind wirklich so zwei sehr gängige Topics, die ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also ich finde es persönlich, also meinem Ideal entspricht es nicht, dass es solche Zwangsabgaben gibt. Ich finde, sowas könnte man auch über eine Steuer finanzieren. Es gibt aber sehr viele Argumente, die für so eine Abgabe sprechen, um halt wirklich freie Medien zu haben, die nicht irgendwie von Milliardären kontrolliert werden können.
So wie die New York Times zum Beispiel.
Das weiß ich jetzt nicht. Wem gehört die nochmal?
Jeff Bezos? Nee.
Rupert Murdoch.
Oder war das Murdoch? Nein, warte mal. Wem, oh Gott, jetzt wird's peinlich. Wem gehört die New York Times? Die Washington
Post gehört
dem Herrn Bezos, oder?
Stimmt, das stimmt, ja.
Die New York
Times ist ja so ein klassisches Spielchen, ne, dass man sich die, dass man sich als Milliardär da einfach so eine Zeitung einkauft und ja, ich finde, also grundsätzlich finde ich schon gut, dass oder Twitter, genau, ja. Dass man so ein großes Medium, dass wir so eine Medienlandschaft haben, ne, mit viel privat, mit öffentlich-rechtlichen, GEZ als Zwangsabgabe, keine Ahnung. Mir fehlt da so ein kleines bisschen der Incentive des effizienten Handelns, habe ich so das Gefühl, weißt du? Das mit dem Geld sinnvoll, also nicht sinnvoll, ich will nicht sagen, es ist unsinnvoll umgegangen, aber vielleicht nicht so sparsam, wie wenn das halt ein privates Medienhaus wäre. Aber gut, hat alles seine Vor- und Nachteile.
Gut,
also wie stehst du denn zu GEZ?
Dieses Effizienzargument kann ich als Beamter und Staatsdiener natürlich nicht so ganz nachvollziehen, weil ich würde sagen, der deutsche Beamtenapparat ist alles insbesondere effizient. Nee, ich war ehrlich gesagt auch lange skeptisch, aber dann habe ich zufällig am Wochenende Bayerischen Rundfunk gehört, ja auch GEZ finanziert, und war begeistert, dass endlich mal vernünftige Leute dort eingeladen werden und vernünftige Leute dort sprechen dürfen. Und ich bin ehrlich gesagt enttäuscht, dass du nicht zugehört hast.
Doch, warte mal, war das in der ARD-Mediathek?
Ja, es war in der ARD-Mediathek und es wurde am Ostersonntag um 14.05 Uhr gesendet im Radio.
Ja. Nee, ich habe es tatsächlich teilweise gehört. Du hast es ja gepostet, also du warst zu Gast und hast über die Banken, die uns fast gedroht habende Banken. Nein, stimmt, du hast über Medien gesprochen, so genau. Wie die Medien mit der Bankenkrise in großen Anführungszeichen umgegangen sind, sprich Silicon Valley Bank und Credit Suisse, und dass da häufig ein Link hergestellt wurde, so nach dem Motto, die Bankenkrise schwappt von den USA, also von der Silicon Valley Bank und Co. und First Republic rüber nach Europa, und jetzt ist die die Credit Suisse die erste angesteckte und diese Darstellung entspricht nicht ganz der Richtigkeit und darüber wurde debattiert. Ja, stimmt. Und du warst da. Ich fand, du hast dich sehr gepflegt ausgedrückt, also in Anfang, also ja, also anders als hier im Podcast, meine ich. Also
ich hab mich auch ein bisschen zusammengerissen, wobei die haben auch den ein oder anderen blöden Kommentar, den ich gemacht habe zur KfW zum Beispiel, doch gesendet. Da war ich mir nicht sicher, ob sie dann am Ende rausschneiden.
Okay, dann muss ich das noch fertig hören. Ich habe nämlich, man sieht es im YouTube-Video, Blasen auf meinen Fingern überall, weil ich gerade am Teppich rausreißen bin mit ein paar Freunden, also die mich abwechselnd besuchen müssen und leiden. Und da habe ich mir dann mal deinen Podcast angemacht und Teppich rausgerissen. Und das bin ich scheinbar nicht ganz zum Ende gekommen im Podcast. Sorry dafür.
Aber ist ja die richtige Tätigkeit zum Hören. Aber ich finde, wir sollten uns einfach positiver gegenüber den Öffentlich-Rechtlichen äußern, weil ich wittere langsam Blut, oder wie man so sagt, Thomas. Vielleicht kriegen wir ja irgendwann das Börse vor acht und können das übernehmen. Stell dir vor, wir dürfen jeden Tag.
Aber das ist doch abgeschafft worden.
Das heißt Wirtschaft vor acht jetzt, glaube ich, oder?
Ach, vor acht. Nee, es war irgendwas, Börse vor acht wurde, glaube ich, abgeschafft. Da gab es auch ein bisschen politischen Druck drauf. Das kann ich dir deswegen so genau sagen, weil wir da von denen mal interviewt wurden und Jule für die gearbeitet hat, die ja jetzt bei uns Podcast-Hostin ist.
Okay.
Ja, und die war vorher bei Börse vor acht. Oder vielleicht hieß das anders. Bin mir relativ sicher,
Ich glaube, es hieß Börse vor acht und jetzt nennen sie es Wirtschaft vor acht, wenn ich mich nicht täusche. Hm.
Vielleicht ja, ist möglich. Es jetzt auf jeden Fall gab es da gab es immer Kontroversen bei der ARD, warum die Börse denn so prominent platziert werden muss, weil um Punkt 8 Uhr schaut man ja in Deutschland die Tagesschau.
Oder? Genau, deswegen ist sie vor.
Schon. Ja, genau, aber dann gehen ja die Einschaltquoten schon mal krass hoch, weißt du, und deswegen ist es sehr prominent platziert. Das war immer so, ist wichtiger. Wichtiger als die normalen Nachrichten sind die Marktnews. Okay, verstehe deine Logik jetzt mittlerweile. Gut. Aber ansonsten öffentlich-rechtlich und wir so. Also wir sind ja auch regelmäßig in allen möglichen öffentlich-rechtlichen Veranstaltungen. Zuletzt war ganz lustig gewesen. Plaudere mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Hatten wir jemanden von, jetzt peinlich, Deutsche Welle, glaube ich, da. Hm? Ist das ein öffentlich-rechtlicher? Ja? Ja, doch, ne?
Ja.
Und es war so ein Journalist, der hat halt so angefragt und hat gesagt, ja, er würde gerne mal mit unseren, also wir sind ja ein Trading-House und er würde gerne mal mit unseren Kunden sprechen. Und uns interviewen. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, diese Anfrage, also sowas schlecht recherchiert, das kann ich leider nicht drauf eingehen. Zack, direkt Mülltonne gelandet. Und dann hat er irgendwie Markus kontaktiert gekriegt oder so über LinkedIn oder keine Ahnung, wie er auf ihn gekommen ist. Und Markus so, hier, Deutsche Welle und so, das müssen wir unbedingt machen. Habe ich gesagt, ja, okay, das sah mir im ersten Blick, sah mir das ein bisschen komisch aus. Also erstens mal haben wir keine Kunden im Sinne von, also diejenigen, die unsere Inhalte konsumieren, sind keine zahlenden Kunden. Und zweitens, wir haben auch hier keinen Trading Floor. Aber er meinte so, ja, okay, ich kläre das mit denen ab und dies und das. Und hat er mir später im Nachgang auch gesagt, okay, das war ein bisschen anstrengend, mit denen sich auszutauschen. Naja, die sind jedenfalls gekommen, so zu dritt, also wie das üblich ist. Also meistens hast du so einen Redakteur plus einen Kameramann plus in dem Fall war es eine Tonfrau. Und ja, haben dann ein bisschen geshootet und ich kam gerade aus dem Meeting. Ich habe so die Eigenschaft, ich trage im Büro selten Schuhe.
Achso, Unterhosen hätte ich gesagt, sagst du aber. Okay.
Schuhe, nee, alles klar. Ich ziehe oft die Schuhe im Büro aus, ich weiß nicht warum, aber ich laufe lieber gerne Socken oder barfuß rum. Und dann kam ich halt gerade aus dem Meeting und konnte halt nicht mehr schnell genug in meinem Büro noch Schuhe anziehen. Und dann standen die halt schon davor und es hat den komplett verunsichert. Also er stand dann halt so vor mir, ja, hallo Herr Kehl, Hände geschüttelt und abgesprochen, was wir da shooten wollen und so. Und ich dachte, ich kann mich so kurz hinter Arno verstecken beim Rausgehen aus dem Meetingraum, dass ich schnell in mein Büro huschen kann. Aber das hat den voll abgelenkt. Der hat die ganze Zeit so mir ins Gesicht geguckt, auf die Füße geguckt, mir ins Gesicht, auf die Füße. Und dann habe ich es doch noch geschafft, ins Büro zu gehen, meine Schuhe anzuziehen und das Interview dann zu führen. Ich hatte keine Ahnung, was dabei rausgekommen ist. Oder keine Ahnung, was dabei rauskommen wird. Aber die waren sehr nett. Und ich hatte bei solchen Dingen habe ich immer ein bisschen Angst, dass wir da so ein schlechtes Licht gerückt werden, warum auch immer. Aber war ein guter Beitrag gewesen, aber ja, öffentlich-rechtlich ist immer fun.
Weißt du, wann es gesendet wird? Ich will's
wurde anschauen. Schon gesendet, ich kann dir da mal den Link schicken und in die Shownotes, muss ich nur gleich eine Notiz machen. Aber das ist die komplette Sendung ist irgendwie online und da muss man zu einer gewissen Minute hinspringen. Fand das jetzt nicht so, also die haben mich quasi in einen Beitrag mit dem Christian Hecker gepackt, weißt du, dem Gründer von der von Trade Republic. Trade Republic. Der komischerweise Englisch gesprochen hat in diesem Beitrag, was ich überhaupt nicht verstehe. Also vielleicht wurde er nicht richtig gebrieft, dass das deutsche Journalisten sind, aber und es wurde dann so schön synchron übersetzt, weißt du, geil. So mit einem Rübersprecher. Ja. Ich sag, wieso habt ihr nicht mit dem Deutsch geredet? Spricht doch Deutsch, ist Deutscher, ist hier in Berlin. Naja, anyways.
Kann man bei dem Namen nicht unbedingt drauf folgern. Aber Was mich ehrlich gesagt ein bisschen irritiert, wieso auf diese Trading-Floor-Frage so skeptisch warst, dass ihr keinen Trading-Floor habt. Also ich meine, ihr könnt ja trotzdem, du hast, glaube ich, gerade eben gesagt, ihr seid kein Trading-House, weil ihr habt keinen Trading-Floor. Madoff war auch ein Trading-House und hatte auch keinen Trading-Floor. Also sehe ich jetzt nicht unbedingt als Widerspruch an. Ja. Aber ich bin gespannt, ich freue mich, ich werde mir ja am Wochenende dann diese Sendung unbedingt gleich angucken.
Wunderbar. Ja, und dann demnächst kommt jemand vom Saarländischen Rundfunk. Wir haben irgendwie, sind wir so, als irgendein Journalist im Saarland hat darüber geschrieben, dass Arno und ich Saarländer sind. Und seitdem sind wir quasi so ein bisschen so saarländische Rockstars, also zumindest für Journalisten. Das ist irgendwie ganz funny, aber jetzt, wo die ganzen Politiker, also die saarländischen Politiker aus der Politik rausgeflogen sind, so Altmaier und Co., und brauchen wir neue Promis. Und das ist, auf LinkedIn gab es da voll viel Action dazu. Also der hat das quasi gepostet. Und dann ist jemand vom Saarländischen Rundfunk gekommen und kommt jetzt auch hier nach Berlin zum Shooten. Und habe ich gesagt, ob wir das mal organisieren können und so. Und er hat mit Melanie geschrieben und meinte so, ja, 6 Stunden bräuchte er. Ich sage, 6 Stunden ist schon ein bisschen viel. Also so den ganzen Tag blockieren und so. Aber wir müssen so verschiedene Szenarien nachstellen. Also quasi mal zeigen, wie wir shooten, zeigen, wie wir Meetings haben und solche Dinge. Ja. Also wir müssen da noch ein paar Statisten rankarren. Aber ja, das ist immer ganz funny. Die kommen echt immer so. Und ich habe einen Beitrag mal mit der WDR gemacht zum Thema Bargeld, wo wir gerade über die Lieblingsthemen der Deutschen
sprechen. Genau, jetzt haben wir es endlich geschafft, das auch noch mit reinzuziehen. Die YouTube-Kommentare werden großartig.
Genau, die besten Lieblingsthemen, fehlt nur noch die Schufa. Und und das war auch quasi den ganzen Tag, wo wir da geshoot haben. Aber von denen haben wir viel gelernt, weil ich mich bei denen vom Equipment her inspiriert habe, was man da so nutzen kann. Genau. So viel zu unseren Intro-Themen.
Unsere Lobrede auf die Öffentlich-Rechtlichen. Und wir möchten mal unterstreichen, das haben wir völlig freien Stücken gesagt und wir wurden nicht bedroht oder bezahlt dafür.
Genau, ja. Weil andere Leute werden ja von den Öffentlich-Rechtlichen mehr angefeindet.
Ist es so?
Andere YouTube-Kanäle. Ja, es gibt da schon ein paar kritische Stimmen hier und da wieder. Wir haben tatsächlich noch nie so wirklich harte Kritik oder sowas bekommen. Also entweder machen wir irgendwas gut oder unser Madoff-System ist noch nicht aufgeflogen.
Ihr seid ja auch nett und Nilpferd ist ja auch ein sehr nettes.
Ist ja auch süß. Ach, gut. Ist ja auch süß. Das bringt jeden Investigativjournalisten in die Knie. Ein Nilpferd, beziehungsweise ein Flusspferd.
Die Wochenhighlights.
Gut.
Wir haben jetzt über Milliardäre gesprochen und Medien, jetzt müssen wir
und über Trading.
Über Trading. Und jetzt müssen wir das alles verbinden und über den zweitreichsten Mann der Welt, oder? Da können wir aber gleich auch nochmal explizit drüber sprechen. Der arme Herr Musk und X. Was hat's mit X auf sich?
Ja, also ich bin fast vom Stuhl gefallen. Markus hat mir einen schönen Newsletter empfohlen, den ich dann gleich mal abonniert habe. Und da gab es ein interessantes Thema. Ich muss den Newsletter mal gleich rausholen. Weiß auch gerade nicht mehr, wie der heißt. Money Stuff heißt der. Der Matt Levine. Levine.
Sagt mir Levine. Was. Ich bin ganz schlecht mit Namen, aber den Namen kenne ich.
Nee, jedenfalls ist das ein Journalist, einer der bekanntesten bei Bloomberg. Und der hat einen super Newsletter. Also auf jeden Fall abonnieren, wenn ihr hotte Marktnews wollt. Und da stand drin, dass du zukünftig, ich glaube ab nächsten Donnerstag und erstmal nur auf USA, traden kannst über Twitter. Die haben eine Integration gebaut mit eToro. Also bis jetzt gab es ja schon eine Integration mit TradingView, dass wenn du irgendwelche Stocks gepostet hast, dass du dann direkt die Live-Kursdaten sehen konntest über TradingView. Und jetzt kannst du die sogar direkt traden. Er hat in seinem Artikel dazu ironischerweise gesagt, darauf hätte eigentlich mal Reddit kommen müssen im absoluten GameStop-Hype 2021, wenn du jedes Mal, wenn einer GME Moon geschrieben hätte, direkt daneben Kauf, so einen kleinen Kaufbutton Buy oder YOLO Full In für einen Optionstrade gepackt hättest, hätten die richtig gut Geld damit verdient. Oder er meinte so scherzhaft, regulatorisch wäre das ja wahrscheinlich problematisch gewesen. Und wem ist Regulatorik völlig egal? Elon Musk natürlich. Und deswegen hat er dieses Feature eingeführt, dass du zukünftig über Twitter traden kannst. Und was ich auch interessant in diesem Artikel fand, ist, dass er gesagt hat, ist so ein bisschen schwierig, wie das jetzt umgesetzt wird. Also wird dann automatisch erkannt, wenn du gerade über einen Stock schreibst. Und was ist, wenn ihr zum Beispiel sagt, es gab doch diesen Tweet von Elon Musk, wo er gesagt hat, use Signal. Signal die Messenger-App und alle Leute haben dann irgend so ein Pharmazie- oder Tech-Unternehmen
irgendwas,
gekauft, was auch Signal heißt. Aber überhaupt nichts mit diesem Messenger zu tun hat. Also würde dann Elon Musk zum Beispiel schreiben, buy Signal, dann wird der falsche Stock daneben angezeigt und du würdest einen falschen Stock kaufen. Also ja, kleines bisschen problematisch. Würdest du direkt aus Twitter raus traden?
Ja klar, ich würde das, schneller und effizienter, den Inverse Kramer umsetzen geht ja gar nicht.
Das ist schon funny, ne? Weil viele Leute informieren sich ja primär auf Twitter oder Twitter ist ja quasi so mittlerweile die schnellste Informationsplattform, wo sich News zumindest mal am schnellsten verbreiten. Und also außer es sind solche offiziellen Dinge, wie zum Beispiel jetzt das, was du immer so liebst, Arbeitsmarktdaten, Inflation und solche Dinge, die gehen dann natürlich noch über die klassischen Pressewege und dann über den Bloomberg-Ticker. Aber wenn irgendjemand mal irgendwas Kontroverses gesagt hat, dann geht es natürlich am schnellsten über Twitter und dann kannst du da direkt drauf traden, ja. Schon verrückt.
Genau.
Ich meine, das Businessmodell ist sicherlich super interessant, ne? Also denke ich mal, für Twitter. Ja. Und seine Firma, also die hat er jetzt, glaube ich, auch umbenannt, ne? In X einfach nur.
Ich weiß nicht, ob diese Holding schon bestand oder er hat so eine Holding auf jeden Fall, die heißt X und da ist jetzt Twitter Teil davon.
Ich glaube, das war der Vorgänger von PayPal, wenn ich mich nicht ganz irre. Irgend sowas in diese Richtung. Weil er ist ja PayPal-Mitgründer.
Ja.
Und ich glaube, der hatte so eine Firma, die hieß irgendwie vorher X. Und die wurde dann reingekauft in irgend sowas in diese Richtung. Und das unterstreicht nochmal so ein bisschen, dass er so eine Super-App bauen will. Das hat er mal durchblicken lassen, dass er nicht nur Twitter-Messenger-Dienst, sondern dass da auch noch eine Twitter-App gemacht werden soll, ja.
Also ich habe
keine Ahnung, wie sinnvoll das ist.
In China funktioniert das perfekt. Also sein Vorbild ist ja, glaube ich, immer so WeChat. Über WeChat kannst du ja alles machen. Kannst du ja zahlen, Tickets, Konzerttickets buchen, aber auch chatten, alles Mögliche. Traden, das weiß ich gar nicht. Und die Regierung kann immer direkt mitlesen. Also effizienter und besser geht's eigentlich gar nicht.
Ja, stimmt. Ja, ich weiß nicht, für eToro natürlich ein riesengroßer Coup. Ne? Also eToro ist ja in Deutschland jetzt nicht als der seriöseste Broker anzusehen. Machen ja auch keine Abführung der Kapitalertragssteuer in Deutschland und verleiten dich per diverse Gamification-Effekte dazu, eigentlich deutlich riskanter zu handeln, als du es vielleicht geplant hast oder als du es tun solltest. Und krass, dass die quasi als Partner dabei sind. Also hättest du mir das jetzt gesagt, hätte ich gesagt, okay, der Partner ist bestimmt sowas wie Robin Hood oder so. Aber vielleicht sind die da noch nicht stark genug.
Oder direkt
spannende Zitadell. Sache. Bitte? Direkt Zitadell.
Oder direkt genau, Zitadell. Ja. Cut out the middleman.
Stimmt. Das ist eigentlich ein guter Punkt, ja. Ja, ich finde es eine spannende Entwicklung. Ich weiß gar nicht, ob das direkt in Europa live sein wird. Ja, wobei, ich meine, du kannst ja auch hier in Deutschland einen eToro-Account eröffnen und dann kannst du dich anbinden, ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich es machen würde, weil ja, also mich würde mal interessieren, wie viele Leute auf Twitter überhaupt das Ganze als Markttool oder Marktbeobachtung nutzen. Also, ich meine, die meisten Leute tauschen sich über andere Dinge über Twitter aus, weißt du?
Ja.
Und was ist mit solchen Leuten wie, also klar, wenn du Kramer folgst, ist das natürlich sinnvoll, aber was ist mit sowas wie Trump? Also wenn Trump irgendwas sagt, kriegst du dann direkt einen S&P 500 ETF unten angezeigt, den du kaufen oder shorten kannst.
Oder du musst auf Truth Social gehen, um das dann zu bekommen. Nee, aber was ja schon viel genutzt wird, vor allem im Privatanlegerbereich, ist meine Hauptinformationsquelle Twitter. Ohne Twitter wäre ich komplett nackt wahrscheinlich. Aber nicht aufgrund von Twitter an sich, sondern es gibt halt so schöne Bloomberg-Bots, die einfach die Bloomberg-Headlines eine Sekunde später auf Twitter posten. So kriegst du halt dann im Zweifelsfall auch die Arbeitsmarktdaten oder sonstige Wirtschaftsdaten im Wesentlichen fast zeitgleich mit Bloomberg rein und musst nichts dafür zahlen.
Nutzen die das dann per API oder tippt das einer schnell ab?
Ich gehe davon aus, dass sie da eine API haben. Also so schnell wie Walter Bloomberg, der Account zum Beispiel, das immer rausballert, das muss irgendwie automatisch passieren. Aber ich glaube, er muss dazu sein echtes Bloomberg-Terminal anhaben, weil manchmal ist er im Urlaub und dann kommt zwei Wochen lang nichts.
Ah, okay. Ja, interessant. Und man weiß ja wahrscheinlich nicht, welcher Account das ist.
Ich gehe nicht davon aus, weil sonst würde Bloomberg den eigentlich killen.
Weil kann ich schnell sperren. Ja, krass. Na gut. Ansonsten, du hast eben angedeutet, Elon Musk, der zweitreichste Mann der Welt. Weiterhin ist ein Franzose der reichste Mann der Welt. Es gibt, auf Bloomberg gibt es ja diesen Kürzel Rich, den weiß nicht, ob du den benutzt, aber das ist natürlich die Billionaires List. Nee, muss man eingeben bei Bloomberg. Einfach nur Rich, R-I-C-H. Und dann kriegst du direkt die Billionaires List. Und da ist ja Bernard Arnault schon die ganze Zeit auf der 1 und hat gestern 12 Milliarden an Net Worth gewonnen. Durch die Veröffentlichung der Zahlen von LVMH. Die habe ich mir natürlich null angeguckt, aber 12 Milliarden, das darf nicht unerwähnt bleiben.
Und dein Nationalstolz wird natürlich dadurch auch geweckt, oder?
Ich würde mal gerne wissen, wie viele Franzosen das wissen, weil ich glaube, also ich habe da eben mit Arno Diskussion gehabt, er meinte, das wird ja wohl jeder Franzose wissen, dass ein Franzose der reichste Mann der Welt ist. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, wenn du eine Straßenumfrage machen würdest, viele würden immer noch auf Bill Gates gehen und sehr viele würden, glaube ich, eher Elon Musk nennen. Ich glaube, das ist noch nicht so Common Sense geworden. Aber gut, ich meine, es steht ja auch nicht jeder jeden Morgen auf und gibt Rich bei Bloomberg ein.
Und es interessiert sich vielleicht auch ein Mensch aus dem normalen Leben nicht unbedingt dafür, was irgendwelche Milliardäre machen.
Das kann sein. Ein Freund von mir hat ihn mal live gesehen in der Fondation LVMH. Also
den Franzosen jetzt, dessen Namen ich nicht ausspreche, weil ich sicher falsch ausspreche.
Der Bernard Arnault, genau den.
Bernard.
Ja, Bernard, genau. Ja gut, steigen wir doch mal ein. Ach so, nee, wir hatten noch, machen wir erstmal die Marktnews, würde ich sagen, oder?
Machen wir
die Marktnews. Da haben wir schon eine ganze Liste. Ach so, und wir müssen natürlich noch einen Teaser machen, dass die Leute dranbleiben. Teaser, es gibt am Ende, versprochen, und wenn wir es nicht machen, dann dürft ihr uns deabonnieren, gibt es eine Geschichte aus dem Goldmann-Garten.
Die Rente ist sicher.
Die Rente ist sicher, genau. So wie die Geschichte aus dem Goldmann-Garten. Marktnews, genau. Ja bitte.
So, was fangen wir an? Also wir können es ja schnell machen. Im Wesentlichen, glaube ich, gab es diese Woche halt extrem viele Wirtschaftsdaten, beziehungsweise Daten, die auf die zukünftige geldpolitische Richtung in den USA hindeuten könnten. Mhm. Und die direkte Konsequenz des Ganzen war, dass der Euro-Dollar seit längerem mal wieder jetzt über 1,10 gegangen ist. Also wir sehen einen schwächeren Dollar und einen deutlich stärkeren Euro.
MSCI World Holders.
Genau.
Ouch, MSCI World Holders.
Vor allem, wenn du das für jemanden vom halben Jahr gesagt hast, dass der Euro bei 1,10 wieder stehen wird, glaube ich, hätten da viele einen Vogel gezeigt.
Das heißt, jetzt ist der gute Zeitpunkt, um eine USA-Reise zu machen?
Das könnte sein. Ich habe aber mehrere Einschätzungen gelesen, dass es wahrscheinlich damit noch nicht vorbei ist, sondern dass da, gerade wenn man sich das Zinsdifferenzial zwischen USA und Europa anschaut, hat der Euro wahrscheinlich noch mehr Potenzial, nach oben zu gehen.
Mhm. Woran machst du das fest? Also Leitzinsdifferenzial oder Anleihen-Yields?
Anleihen-Yields. Also es gibt mehrere Maße. Manche gucken sich die 2-Jahres-Anleihen-Yields an und nehmen die Differenz davon und sagen halt, der FX bewegt sich so im Wesentlichen wie diese Differenz. Das kannst du nicht wirklich zum Vorhersagen benutzen oder zum Traden, weil es halt doch immer wieder Abweichungen gibt. Aber das macht ökonomisch schon Sinn, dass sich der Wechselkurs so mit der Zinsdifferenz bewegt, was auch immer diese Zinsdifferenz am Ende dann sein soll. Mhm.
Okay, genau. Also es gibt ja keine Zielgröße. Mhm.
Genau. Das ist leider nicht. Wenn es so einfach wäre, würde ich am Strand sitzen
Trader werden.
Und nur noch Trader werden.
Aber in Dubai bitte.
Genau. Oder in Zypern. Zypern, habe ich gehört, ist auch ganz gut. Ansonsten, glaube ich, das Wichtigste diese Woche waren die Inflationszahlen aus USA, Konsumentenpreisinflation, CPI. Da hat Herr Biden dann direkt auch auf Instagram ein Bild posten lassen, dass die Inflation um 45% gefallen ist seit Sommer.
Geil.
Der erste Kommentar war direkt, Moment, ist das der Account vom Präsidenten? Ich dachte, das wäre ein Meme-Account hier. Weil die Inflation war halt irgendwie bei 9% im Sommer und jetzt ist die Headline-Inflation noch bei 5%. Also immer noch eine deutliche Preissteigerung, aber die Geschwindigkeit der Steigerung hat um 45% abgenommen. Und ja, ob das jetzt so sinnvoll ist, Prozent von Prozent zu nehmen. Das hört sich auf jeden Fall gut an, Inflation 45% down.
Was der damit sagen wollte, ist, dass alles 45% günstiger wird jetzt.
Genau,
zumindest. Also konsumiert. Okay, krass, aber das ist schon ein guter, also ich meine, das ist schon ein guter, also 4% Punkte, sagen wir es mal so, ist ja schon solide.
Ist halt hauptsächlich Energie. Also der meiste Teil ist davon irgendwie fallende Energiepreise, die halt extrem hoch waren. Die Kerninflation ist weiterhin bei 5,6%. Also die Headline-Inflation ist sogar niedriger als die Kern, was bedeutet, du bist eigentlich in Energie und Essen sogar in der Deflation im Moment.
Mhm. Stimmt, es ist immer wieder Zeit für uns den Warenkorb anzuschauen. Wir hatten mal so ein Video gemacht, wo wir gesagt haben, in der höchsten Inflationspeak-Phase hatten wir gedacht, das ist mal eine gute Idee, ein Video rauszubringen, um mal zu zeigen, was billiger geworden ist, um dann festzustellen, dass eigentlich fast nichts billiger geworden ist, außer Gurken oder sowas.
Ja, wenn du jetzt machst, Energie ist sicherlich deutlich, deutlich günstiger geworden. Das siehst du ja auch an verschiedenen Strompreisen. Das war eigentlich das Niveau, glaube ich, sogar vor der Invasion erreicht haben wieder. Voll gut. Naja, jedenfalls, das, was ein bisschen bedenklich ist, ist, dass, wenn man sich Dienstleistungspreisinflation anguckt, also das, was hauptsächlich durch Löhne getrieben worden ist, und davon aber Shelter rausnimmt, also Übernachtungskosten, weil die mit so einer extrem zeitlichen Verzögerung da eingehen, dann ist die immer noch relativ hoch. Nämlich bei 5,7%. Und das lässt die Zentralbank immer noch ein bisschen skeptisch sein. Goldman wagt sich trotzdem vor und sagt, im Mai noch eine Zinserhöhung und dann war's das.
Weißt du, wo wir jetzt absolut stehen bei den Zinsen? Ich glaube, in Europa sind wir bei 3,5 Hauptrefinanzierungssatz. Und USA, die sind, glaube ich, noch ein gutes Stück drüber, ne? Die dürften bei, weiß jetzt auch gerade nicht, ich lasse dir ein bisschen Zeit zum Googeln. Ja, das sonst interessiert es immer nur die Veränderung, das bewegt den Markt. Aber so, genau. Was ich ja immer ganz gut finde, ist nochmal so die Basis zu sehen, von was reden wir überhaupt, ja. Weil Weltuntergangsszenarien bei 3% Zinsen, das muss man sich auch mal wieder ein bisschen im Kopf behalten, ist ja, keine Ahnung. Wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, dass ich jetzt in der Tagesgeldthematik drin bin. Und gerade jetzt, bevor es losging, hier mit dem Podcast, habe ich nochmal unseren Tagesgeldvergleich geupdatet mit Arno. Das ist mittlerweile unser täglich Brot geworden, denn so schnell geht es, dass da permanent neue Dinge geupdatet werden. Und ich hoffe, dass jetzt endlich nur aus diesem Grund die Zinserhöhungen ein Ende finden, dass jetzt jeder sein verdammtes Tagesgeldangebot raushauen kann und daran jetzt auch nichts mehr rüttelt, weil ich habe keine Lust mehr zum Updaten.
Ich habe in der Zwischenzeit kurz das Fed, das CME FedWatch-Tool hochziehen können. Also im Moment sind wir, und das ist echt peinlich, dass ich das nicht auswendig weiß, aber so ist es halt, man interessiert sich nur für die Veränderungen. Wir sind bei 4,75 bis 5% Target Range für die Federal Funds Rate und der Markt geht mit 80% Wahrscheinlichkeit im Moment davon aus, dass wir noch eine Erhöhung um 25 sehen im Mai und für den Juni wird dann keine Erhöhung mehr eingepreist. Und das ist im Wesentlichen das auch, was Goldman sagt.
Okay, ja. Bin gespannt. Na gut, wenn die Inflation jetzt schon zurückgeht, dann könnte das ja ein guter Indikator sein. Aber die muss ja trotzdem irgendwo. Also was ist? Also die Amis haben keine Target Rate für Inflation, gell? Nicht so doch, wie doch. Wir. Also um die 2%. Ach echt?
Doch. Also im Durchschnitt um die 2%. Sie verraten aber nicht, wie der Durchschnitt berechnet wird. Und das bezieht sich auch nicht auf den CPI, der diese Woche kam, sondern auf die Kern-PCE, die aber im ähnlichen Niveau steht. Also wir sind noch deutlich hoch. Herr Biden würde jetzt sagen, wir sind 200% zu hoch. Inflation.
Das wird er nicht sagen.
Vermutlich nicht. Genau, und ansonsten gab es noch ein paar andere Wirtschaftsdaten, die vielleicht ganz interessant, die Arbeitsmarktdaten, also die Leute, die tatsächlich sich melden, arbeitslos zu sein, jede Woche, die sind jetzt auf einem Niveau, der eigentlich laut einem Bloomberg-Reporter konsistent ist mit einer Rezession. Also immer dann, wenn die neu gemeldeten Arbeitslosenzahlen so hoch waren, dann gab es immer eine Rezession. Und die Fed erwartet jetzt auch eine für das zweite Halbjahr, sagt aber, es wird nur eine milde.
Eine milde Inflation, eine milde Rezession. Brise.
Rezession, genau, eine milde Brise, was auch immer man darunter zu verstehen mag am Ende.
Spannende Thematik, ja, was da alles zusammenkommt. Aber vielleicht wird es ja auch eine nicht milde, denn du hast ja ein Thema angebracht, was wir letzte Woche schon mal angesprochen hatten und dann gab es sogar noch News und du hast noch ein Video auf Patreon dazu gemacht zum Thema Office-Immobilien, also Büroimmobilien, dass da einiges an Risk drin steckt. Ne? Willst du es vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassen für die leider kein Geld haben, dich auf Patreon zu unterstützen?
Dann kannst du es trotzdem sehen. Das gibt's umsonst
zu schauen, ich weiß. Video. Glaubst auch nicht, dass ich dich dort supporte und Geld zahle? Natürlich
nicht. Nein, also das Hauptproblem ist, dass Büroimmobilien vielleicht im Moment per se nicht den besten wirtschaftlichen Hintergrund haben. Wenn eine Rezession kommt, ist schon das erste Problem. Dann ist natürlich Work from Home aus Sicht von Büroimmobilieneigentümern ein Riesenproblem. Und hinzu kommen natürlich die gestiegenen Zinsen, die, wenn du diese Büroimmobilie halt schön auf Pump finanziert hast, im Zweifelsfall deinen eh schon kritischen Cashflow komplett ins Negative drücken kann. Und wir haben tatsächlich in den USA erste krasse Defaults gesehen über die letzten Monate, nämlich sowohl Blackstone als auch Brookfield, die Büroimmobilien in ihren riesigen Fonds teilweise halten, sind auf einzelne dieser Immobilien in Anführungszeichen defaultet. Also sagen halt, sie zahlen den Kredit nicht mehr, können ihn nicht mehr zahlen. Dann spricht man halt meistens mit den Banken drüber oder mit den Kreditgebern, welche Lösung zu finden ist.
Ja, also Default heißt, du hast ein Leverage drauf, also du hast das quasi auf Pump finanziert und sagst, rechnet sich hier nicht mehr, verdiene nicht mehr genug mit meiner Miete, habe keine Kohle mehr. In meinem SPV, Special Purpose Vehicle, genau, also es ist quasi so eine eigene kleine Gesellschaft, über die alles abläuft und dann sagst du so, ja, die kleine Gesellschaft, die lass ich jetzt mal platzen und dann kannst du mit deiner Bank renegotiaten und das ist halt eigentlich schon ziemlich erstaunlich, ne, weil das sind ja, wir reden ja jetzt nicht von kleinen Investmentbuden oder so oder kleinen Banken à la Greensill oder so, die ja platzen, sondern es sind ja Giganten, also Brookfield ist ja ein Gigant, ich weiß nicht, wie viel Asset under Management, die haben BlackRock, brauchen wir gar nicht darüber, ne, Blackstone. Ist ja auch ein Gigant, brauchen wir gar nicht drüber reden. Und dass das jetzt so eine Praxis ist, wo du sagen kannst, ja gut, einer unserer Subportfolios sozusagen, lassen wir jetzt mal hops gehen. Das ist schon mal, also normalerweise, also die gängige Logik, so wie ich das zumindest immer gehört habe, war ja gewesen, naja gut, da ist ja noch der Großkonzern dahinter und den holst du entweder als Collateral, also als Sicherheit mit rein oder du überzeugst zumindest die Banker und sagst, ja, sowas würden wir nie hops gehen lassen, denn dann ist ja unsere Reputation futsch.
Ja.
Also normal hast du ja immer dieses Reputationsargument und sagst, wenn ich hier einen meiner Fonds platzen lasse, dann gibt mir nie wieder irgendeine Bank Geld. Das scheint ja jetzt kein Problem zu sein mehr, oder?
Oder sie sagen, es ist ihnen halt jetzt egal, dass es entsprechende negative Headlines gibt. Und natürlich, wenn Banken jetzt erneut solche Projekte für die finanzieren, werden sie sich halt im Zweifelsfall noch einen Schnaps mehr rausschneiden für dieses potenzielle Risiko.
Ja, also wer selbst mal eine Immobilie finanziert oder sich mit Immobilien finanziert oder mal versucht hat, eine Immobilie zu finanzieren, der wird relativ schnell feststellen, dass Banken da sehr, sehr konservativ sind. Also es gibt, als ich als Berater damals im Strukturvertrieb noch aktiv war, ich glaube, ich habe so versucht, 10 Immobilienfinanzierungen zu machen oder so von Leuten, die eine Immobilie kaufen wollten. Davon haben genau 0 funktioniert, also alles abgelehnt von den Banken. Krass. Wo du denkst, okay, krass, Banken rechnen so krass konservativ. Gut, war jetzt auch im Saarland gewesen, das heißt, da gibt's noch mal ein bisschen größere Abschläge. Ja, beziehungsweise die Banken rechnen mit größeren Abschlägen auf den Beleihungswert. Und aber im Businessbereich war ich auch ziemlich überrascht gewesen, was Banken bereit sind, für krasse Risiken einzugehen. Also wenn du auch zum Beispiel die LBO-Finanzierung anschaust, also Private Equity Fonds, die ganze Firmen kaufen und das mit einem unglaublich hohen Hebel machen, wo es dann auch manchmal schief geht, ne? Das hört man dann irgendwie in der Presse gar nicht so groß. Also was du jetzt mit den Office-Immobilien berichtet hattest in deinem Video, war mir ehrlich gesagt auch neu, weil ich habe das noch gar nicht mitbekommen. Und ich dachte, wenn sowas passieren sollte, müsste das eigentlich ziemlich, ziemlich große Wellen schlagen. Aber scheinbar hat das jetzt nicht so groß geschockt. Und dann gab es noch einen zweiten Effekt, ne, den du angesprochen hast, der da mit tragend werden würde, wenn das zur gängigen Praxis wird, dass du einfach deine Office-Immobilien hops gehen lässt und dann an die Bank übergibst.
Oder dass einfach mehr hops gehen. Also das Problem ist halt, dass ein Großteil, und da streitet man sich ein bisschen drüber, also viele Banken sagen so 70-80% der Commercial Real Estate Loans liegen bei kleinen regionalen Banken in den USA. Entweder S&P oder Moody's war es und sagen, die Zahl ist ein bisschen irreführend, weil Punkt, also ein bisschen die Frage, wie du sowas ausrechnest. Aber was, glaube ich, niemand bestreitet, ist, dass für diese kleinen und regionalen Banken Geschäftsimmobilien großer Teil oder ein signifikanter Teil, sagen wir mal so, von ihrem Kreditbuch sind. Und wenn die natürlich jetzt da mit Verlusten rechnen müssen, werden sie ihre Kreditvergabe wahrscheinlich noch weiter zurückfahren als sowieso schon, weil sie Reserve Constraints sind, also weil sie zu wenig Kundeneinlagen haben und die immer abgezogen werden. Hatten wir die vergangene Zeit öfters drüber gesprochen. Wenn Kreditvergabe runtergeht, ist das halt nicht gut für wirtschaftliche Entwicklung, aber auch negativ für Inflation, also hat die Fed was davon.
Also sollte sie incentivieren, dass hier solche Projekte bust gehen. Aber genau. Du willst ja auch nicht, dass die Banken reihenweise pleite gehen und dann, weil gerade diese Mutual Banks, da hatten wir schon drüber gesprochen, diese kleineren oder die kleinen Regionalbanken in den USA, die weniger streng reguliert sind, weil sie nicht systemrelevant sind, sind ja da auch ganz besonders anfällig und könnten da so ein bisschen so einen Dominoeffekt auslösen.
Ja.
Erinnert mich aber schon ein kleines bisschen. Genau. Sind die dort tief drin im Commercial Real Estate?
Ja, Deutsche Bank ist Commercial Real Estate, vor allem Office in USA, signifikanter Teil von ihrem Kreditbuch. Ich glaube 8% oder so, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also über ein Jahresgewinn wäre das, wenn die das auf null abschreiben müssten, was die natürlich nicht machen, weil so krass wird es nicht kommen. Mhm. Also die Bank selber ist wahrscheinlich nicht gefährdet, aber es könnte für die aus Profitabilitätsgründen ein Problem sein.
Verstehe. Erinnert alles so ein kleines bisschen an 2007, 2008, Financial Crisis. Als es auch das Thema Immobilien-Overleveraging ein Fall war. Ich erinnere mich noch an den schönen Ausdruck der Ninjas. No income, no job, no assets.
Das ist das letzte.
Assets, genau, ja. Assets, die sogenannten Ninjas, an die alle möglichen, oder die sich problemlos eine Immobilie finanzieren konnten, ja. Wobei man hier sagen muss, wir sind hier im professionellen Bereich und dass diese Immobilien ja trotzdem noch einen Wert haben. Ist ja nicht so, als würden jetzt alle auf einmal nur von zu Hause aus arbeiten. Aber auch als wir hier Anfang des Jahres angefangen haben zu mieten, sind wir auch hier mit dem Vermieter, also das ist auch ein großer Fonds, der dahinter steckt, der irgendwie in Luxemburg ansässig ist, aber derjenige, der das hier vertritt in Berlin, jemand mit einem babyblauen Porsche, wunderschön. Ich habe ihm fast gratuliert. Kurz an dem Tag, wo wir quasi die Schlüsselübergabe bekommen haben, hatte dieses neue Auto gehabt, weil vorher ist er Tesla gefahren. Und dann habe ich mir schon gedacht, shit, wir zahlen zu viel Miete. Also an dem Moment, wo er uns den Schlüssel übergibt, ist der babyblaue Porsche da. Naja, anyways. Und er hat uns halt erzählt, dass auch hier in Berlin der Markt für Gewerbeimmobilien komplett eingefroren ist. Also niemand flippt mehr. Also üblicherweise ist ja so, du kaufst halt irgendwas auf, was in nicht so gutem Zustand ist, modst das ein bisschen auf, machst das schön, haust da ein paar Startups rein und dann wird es an größere Player weiterverkauft und so Immobilienfonds, so eine DK oder sowas in der Richtung. Und derzeit ist es halt komplett eingefroren, also null Transaktionsvolumen mehr. Und das hat er mir gesagt vor, würde ich mal sagen, mindestens einem halben Jahr. Ne? Und ich glaube, seitdem hat sich da auch nicht mehr so viel dran geändert.
Mich haben tatsächlich auch nach unserem letzten Podcast noch ein paar Leute angeschrieben, die selber in der Valuation von so Immobilienfonds arbeiten oder da indirekt beteiligt sind.
Oh, schön.
Sagen auch, also das große Problem ist halt insbesondere, weil eben es keinen Referenzmarkt gibt, weil wie du sagst, es handelt halt kaum jemand. Das heißt, du hast für die Immobilien, die du bewerten willst, nicht unbedingt gerade einen marktrelevanten Vergleichspreis.
Ja, geil. Das heißt, unsere Whistleblower-Box, die wir in der letzten Folge angekündigt haben, funktioniert schon, ja.
Genau, anscheinend.
Also es sind tatsächlich Leute, die dort arbeiten, die ich angeschrieben haben und nicht deren Anwälte, um es nochmal
ja, ja, es sind Leute, die tatsächlich da arbeiten. Da haben wir gesagt, weil wir letztes Mal vor allem auf die Zinsproblematik raus sind und sagten halt, ja, eigentlich viel wichtiger als die Zinsproblematik ist noch, weil es halt kaum einen Referenzmarkt gibt, weil einfach Vergleichsimmobilien nicht handeln. Warum handeln die nicht? Klar, weil die Leute halt die Preise nicht akzeptieren wollen, die im Zweifelsfall die realen Marktpreise im Moment werden. Und da kommt ja auch noch dazu, dass sowas, Morgan Stanley, glaube ich, war es, die haben gesagt, die Geschäftsimmobilienpreise, die könnten durchaus um 40% einbrechen. Gut, könnten ja durchaus.
Volatiler als oder, Wohnen, ne?
Ja, es ist auf jeden Fall volatil und ob es dann wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber du, eine Sache muss ich jetzt ergänzen, weil du es gerade erwähnt hast. Das habe ich ja durch Zufall bloß gesehen. Du sagst ja selbst, dass die PEs sich mit auch Credit Leverage die ganze Zeit.
Private Equity Fonds, meinst du?
Ja. Dirk Müller hat ein Video gemacht, wo er sagt, das ist der Ursprung der nächsten Krise. Die
Leveraging der Private Equity Fonds?
Ja.
Okay.
Fand ich interessant, deswegen, weil das habe ich tatsächlich noch
nie. Wenn Dirk Müller das sagt, dann müssen wir jetzt mal gucken, wie wir bei in Private Equity Fonds reinkommen.
Genau, jetzt schnell die Kredite kaufen. fand ich interessant, weil das habe ich tatsächlich, Commercial Real Estate wird in der Industrie halt viel diskutiert, aber Private Equity Loans habe ich noch nie gehört. Also entweder hat er sich halt ausgedacht oder er ist wirklich an was dran. Das wäre natürlich witzig, wenn er jetzt mal recht hätte.
Ja, wobei ich dazu überlegen muss, also das Private Equity ist so, es ist ja schon mal private. Also das heißt, wenn die bust gehen, hast du da, also das Einzige, was dann, also der Leidtragende, der quasi an der Börse gelistet wäre, der da so einen Dominoeffekt auslösen könnte, wären halt die Banken.
Ne? Genau.
Also die Banken, die den Private Equity Fonds das geliehen haben. Das muss man natürlich sagen, ich habe das ja einmal mitgemacht, ne, von, wir haben mal damals in der Bank ein Asset verkauft, was einer Bank zugefallen oder sogar einem Konglomerat von Banken, also einem Konsortium, von Banken zugefallen ist, die in Private Equity finanziert haben. Das ist hops gegangen, der Private Equity Fonds hat die Firma verloren und die haben dann die Firma gekriegt. Das heißt, die Bank hat quasi die Anteile dieser Firma, nicht gelisteten Firma, in der Bilanz gehabt, hat die dann 3, 4, 5 Jahre, ich weiß nicht mehr genau, wie lange gehalten. Und als die Marktkondition dann besser war, haben die das verkauft mit einem ziemlich soliden Profit drauf. Also, ja. Natürlich, also im ersten Moment musst du sehr wahrscheinlich diese Kredite als Verluste abschreiben, aber auf der anderen Seite kriegst du ja auch ein Asset wiederum reingebucht. Und wenn das jetzt nicht der größte Ramsch ist, könnte das ein bisschen abfedernd wirken. Und der größte Ramsch wird ja sowieso per SPAC an die Börse gebracht. Und da sind ja die Banken nicht mit drin. Aber spannend, ja, warum nicht? Also ich kenne die Volumina ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, wie die Kreditbücher der Banken aufgestellt sind, wie viel davon ist Immobilie, wie viel davon ist Leveraged Buyout oder kann ich ja nicht sagen.
Da gibt es ja eine lustige Story bei zum Thema finanziert was, geht pleite und geht dann erstmal ins Eigentum der Bank. Kennst du das? Ich glaube, es ist das Cosmopolitan Casino in Las Vegas.
Deutsche Bank, ja.
Genau.
Ja, das war ja Das war auch eine große Headline gewesen. Ich weiß nicht, welcher Journalist da draufgekommen ist oder so, aber die haben ein riesen Casino besessen. War da nicht auch Trump mit involviert? Also die Deutsche Bank hat definitiv viele Projekte von Trump finanziert. Und wenn ich mich nicht irre, ist Trump, also im Immobiliengeschäft, ja sowieso groß drin und würde mich nicht wundern, wenn er natürlich auch Casinos besitzt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das von ihm kam.
Ich glaube, beim Cosmopolitan, glaube ich, hat er nichts mit zu tun gehabt. Aber er hat wahrscheinlich sicherlich Hotels in Las Vegas oder zumindest seine Firma hat das.
Geschichten aus dem Goldenen Garten.
So, Holger, jetzt müssen wir unsere Versprechung auflösen. Sonst droppen nämlich unsere Abonnentenzahlen auf null, wenn wir jetzt nicht damit herkommen. Wir haben endlich mal wieder Geschichten aus dem Goldenen Garten. Holger, the stage is yours.
Das Stage ist mein. Ich nenne es Filmriss beim Kundenabendessen. Weiß nicht, hattet ihr auch so Kundenabendessen?
Mhm. Ich war zuletzt in einem Restaurant mit meiner Frau, wo sie gesagt hat, oh, das ist voll gut, das ist so ein bisschen gastronomische Küche und bla bla bla, voll nice. Ich habe für uns reserviert zu ihrem Geburtstag. Ich sage, voll cool, lass hingehen. Und standen wir davor und habe ich so, da war ich schon mal. Da haben wir ein Closing-Dinner gemacht. Aber ja, genau, das ist ab und zu vorgekommen. Aber so oft auch wieder nicht. Ich war zu Junior, um da permanent mit essen gehen zu können. Ich musste Slides bauen nachts.
Ja, in unserem Bereich hatten wir jetzt auch nicht so viele Kunden, mit denen man regelmäßig zum Abendessen gegangen ist. Ich glaube, das war im Equity Sales oder ist im Equity Sales deutlich größer. Ja. Aber mit wem wir uns zum Beispiel regelmäßig getroffen haben, und das handelt sich auch hierbei um so einen Kunden, ich formuliere es mal vorsichtig, es handelt sich hierbei um Vertreter eines bekannten Discount-Online-Brokers, der auch in Deutschland tätig ist. So formulieren wir es mal am besten. Ich weiß aber, ich glaube, die Leute sind alle nicht mehr da, also die drei. Es waren drei Menschen. Mit denen haben wir uns zum Abendessen getroffen, in so einem griechischen Restaurant. Ich weiß nicht mal, wie es heißt, direkt gegenüber von der Wodka-Bar. Das sollte dann auch das größere Problem darstellen. Und nach dem Abendessen sind wir dann noch runter in die Wodka-Bar gegangen. Mhm. Warst du schon mal in der Wodka-Bar in Frankfurt?
Nee. Wodka ist gar nicht meins. Ich bin eher so rum.
Rum. Ich glaube, da hätte es mit Sicherheit auch rum gegeben. Aber wir haben auf jeden Fall dann da getrunken. Und dann hat mein Wecker geläutet.
Und du wirst wach.
Und ich bin wach geworden, genau. Dann hat mein Wecker geläutet, ich bin wach geworden. Es war eine halbe Stunde, glaube ich, nach der Zeit, wo ich eigentlich im Office bin. Und habe mich in meinem Bett daheim wiedergefunden. Dachte, oh fuck, scheiße. Schnell eine Bank angerufen, sorry, bin zu spät, ich beeil mich. Schnell ins Bad laufen, halt irgendwie Wasser ins Gesicht, einmal schnell über die Zähne drüber. Und halt, Gott sei Dank habe ich nicht weit vom Turm gewohnt, es waren bloß 5 Minuten zu laufen. Bin ich da völlig fertig ins Büro gelaufen, komme da noch an. Andere lachen mich natürlich alle schon aus, dass da irgendwas passiert ist. Und setze mich dann dahin und der Mensch, der neben mir saß, der jetzt einen berühmten Neo-Broker gegründet hat, hat mich dann bloß von der Seite angeschaut und sagte dann so, Holger, also warst du dann gestern noch irgendwo oder warst du mit denen noch irgendwo? Und ich so, nee, also ich bin direkt, ich hatte ja die Wodka-Bar noch im Kopf, wie wir da alle waren, ich bin direkt danach nach Hause. Okay, war komplett fertig. Das war am Freitag. Und dann übers Wochenende habe ich mich dann regeneriert und dann kommen dir halt plötzlich, ich weiß nicht, ob du das kennst, so Schnipsel wieder in Flash rein, was ist so? Flashbacks, genau, so Flashbacks bekommen. Und die Flashbacks waren, wie ich dann halt nicht nur in der Wodka-Bar war, sondern Flashbacks, das war auch noch zur Faschingszeit, wie ich plötzlich auf irgendeiner Faschingsparty noch mit dem Kunden war. Und am Wochenende kam mir das so ein, denk mir, fuck, jetzt hast du gerade dem Pozzo gesagt, dass du heimgegangen bist danach. Und dann warst du doch noch auf irgendeiner Faschingsparty. Komm halt am Montag rein, allererstes zu ihm hin. Du, scheiße, ich muss dir noch sagen, ich bin nicht nach Hause gegangen sofort. Ich war noch auf einer Faschingsparty. Und er schaut mich an. Ja, aber das weiß ich doch. Ich war ja auch da.
Ich war dabei.
Ja, das war die Geschichte aus dem Goldmann-Garten. Also sowas.
Und seitdem trinkst du keinen Alkohol mehr?
Nein, das hat tatsächlich, dass ich keinen Alkohol mehr trinke, hat tatsächlich mit anderen Dingen zu tun. Aber ich glaube, das war zumindest das Schlimmste. Seitdem habe ich mich da abends dann immer etwas mehr zusammengerissen.
Mhm. Sehr gut, sehr gut, ja. Sehr gute Story, ja. Und was man uns empfohlen hat, das war aber schon zu Business School Zeiten, nicht nur in der Bank, war, wenn du dich so derb daneben benimmst oder so, musst du immer den Namen des Konkurrenten nennen. Also musst du immer sagen, ja, wir sind von Morgan Stanley oder sowas, weißt du? Falls dann doch irgendwo Leute sind, die wichtig sind, die in deinem Umfeld sind, die dich irgendwie aus dem Augenwinkel sehen und so denken, so, ey, wenn der bei mir in der Bank ist, fliegt der morgen raus, dann, genau, weißt du, dass du dir das richtige Signaling sendest.
Der Tipp kommt 10 Jahre zu spät, Thomas, aber fürs nächste Mal werde ich mal merken.
Ja, bei den, habt ihr nicht so an der Uni so erst die Wochen oder sowas?
Ja, ja, doch, doch, sowas.
Wo du dich einschmuggeln kannst, so mit Sonnenbrille und Cappy oder so, kannst du dann als Student durchgehen.
Ich kann es ja mal versuchen. So wie ich rumlaufe zumindest, könnte man mich jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt rauspicken.
Ja, siehst du mal. Sehr gut, Holger. Wir haben es geschafft, wieder eine Story unterzubringen. Ich guck mal, dass ich für nächste Woche was zusammen... Nein, nächste Woche nicht. Denn nächste Woche bin ich handwerklich tätig und Markus springt ein. Aber vielleicht habe ich dann mit einer Woche mehr Reflexionszeit übernächste Woche auch nochmal eine Story am Start. Ich muss nochmal tief überlegen.
Darf ich aber noch fragen, du bist selbst handwerklich tätig nächste Woche?
Ja, genau. Mein Vater ist zu Besuch und wir arbeiten ein bisschen was im neu erworbenen Eigenheim selbst handwerklich. Ja, mir macht sowas Spaß und dann hast du so ein bisschen mehr so Erfolgserlebnisse, dass du das selbst eingerichtet hast, ja. Und so. Und ja. So Boden streichen, Treppen wollen wir noch ein bisschen was machen. Muss eine neue Terrassenbelag und so ein Zeug halt.
Ich freue mich schon auf die Einweihungsparty.
Dann eher im Oktober sehr wahrscheinlich. Aber ja, sehr herzlich willkommen, ja. Oder zum Geburtstag. 9. September, kannst du schon mal notieren, ist mein Geburtstag.
9. Nein.
Doch, warum?
Thomas, ich glaube, an dem Tag lassen wir unsere Kinder taufen.
Echt, warum?
Ohne Scheiß, ich glaube, das ist
der... Ach so,
Ich muss mal checken, ich glaube, das ist der Tag,
ja. Ja, das ist der beste Tag, 9.9.
Muss ich das klären, dass wir das nochmal verschieben. Deinen Geburtstag dürfen wir natürlich nicht verpassen.
Das ist nicht schlimm, das passt schon. Das ist ja nur ein einmaliges Erlebnis, die Taufe. Und Geburtstag kommt ja jedes Jahr wieder. Und interessanterweise Arnold am 10. Siehst du, ein Tag später. Von daher lohnt sich das immer ganz gut, da Partys zusammen zu feiern.
Und bevor uns die Leute jetzt alle hauen, dass wir immer Stories wiederholen, ich glaube, das hast du schon mal irgendwann erzählt. Das kommt mir bekannt vor, dass Arno einen Tag später hat. Wahrscheinlich habe ich dir letztes Jahr zum Geburtstag gratuliert und dann kam die Story auf.
Ja, aber das muss das muss gemacht werden. Das ist wie in der Politik. Ja. Wiederholung schafft irgendwas, schafft Vertiefung
Wahrheit.
Oder so.
Wahrheit.
Wenn du was falsch Wiederholung schafft Wahrheit, genau. Genau. Ja, müssen wir uns jetzt überlegen, was wir als nächstes für Fake News verbreiten. Gut, Holger, dann hab ein schönes Wochenende und bis bald.
Wünsche ich dir ebenso. Bis dann. Ciao.
Tschüss.